Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Hallo, mein Name ist Manuel Wolf, ich bin Comedian, Musiker und der Macher des Boing Comedy Clubs. Ich bin leicht depressiv, viel zu negativ und oft zu direkt und vorwurfsvoll. Ein paar Kollegen halten mich für nett, die meisten halten mich für schwierig, doof, nervig, arschig, krank oder zumindest unangenehm. Jetzt will ich herausfinden, wie andere Künstler so ticken und live on tape aus meinem Wohnzimmer in Köln, in Nordrhein-Westfalen, in Deutschland, in Europa, auf dem Planeten, den wir Erde nennen. Hier ist der Boing Podcast. Folgendes, liebe Boing-Dioten, liebe Boingologen, liebe Boingoisten, liebe Boingonauten, liebe Boing-Menschen. Es ist eine neue Folge da und ich bin wieder ein paar Tage zu spät. Es tut mir leid, aber zurzeit passiert einfach so viel Scheiße, dass ich es nicht schneller hingekriegt habe. Verzeiht mir. Ich gelobe Besserung, mea culpa. Deswegen mache ich jetzt auch die Ansage nur so richtig, richtig kurz. Ich habe Laura Brümmer zu Gast. Laura Brümmer, eine Musical-Darstellerin, turned Comedian, turned Musical-Darstellerin. Und das ist ein Haufen explosiver Sprengstoff für ein wahnsinnig interessantes Gespräch, das ich vor ein paar Tagen aufgezeichnet habe, und ich freue mich sehr, dass sie da war, und es ist ein tolles Gespräch, das ihr gleich zu hören bekommt. Eventuell hört man ganz kurz draußen, also ganz kurz etwas Nebengeräusche in dem Gespräch von draußen, weil seltsamerweise, ich weiß nicht, ob ihr es in den Medien mitgekriegt habt, die komplette Straße war voll mit Menschen, als wir das gefilmt haben, die da irgendwas gefeiert haben mit Luftballons und sowas. Hunderte junger Menschen. Und wir dachten, was ist denn da los? Weil sehr viele hatten ihre Masken nicht auf und es wurden keine Abstände eingehalten und das Ordnungsamt stand auch da, um halt ab und an mal Hallo zu sagen, aber keine Bußgelder zu verteilen. Und am Abend habe ich festgekriegt, das waren Medizinstudenten, die ihre bestandene Prüfung gefeiert haben. Ausgerechnet Medizinstudenten. Und dann ein paar Tage später liest man von einer Corona-Party, wo die Polizei aufgelöst hat. Und wer war da drin? Medizinstudenten und Lehrer. Ausgerechnet. Also, ich meine, das dann können wir aufgeben. Dann es muss nicht. Wir brauchen uns an gar nichts mehr zu halten. Wir werden alle verdammt nochmal sterben, wenn selbst die zukünftigen Mediziner zu doof und dumm sind, um irgendwas auf die Reihe zu kriegen. Boah. Jedenfalls hat uns das sehr verwundert. Und jetzt geht's los mit dem Gespräch mit. Ach, stopp. Eins wollte ich noch sagen, weil ich nämlich keine Absage mehr mache in dem Podcast. Deswegen sage ich das jetzt. Wenn euch dann das Gespräch gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr nicht einfach nur den Podcast ausschaltet, sondern wenn ihr euch auch in irgendeiner Weise äußert, zum Beispiel auf boingpodcast.de die Folge kommentieren. Wenn ihr nicht öffentlich sein wollt mit euren Kommentaren oder sowas, könnt ihr euer Feedback auch einfach an mail@boingpodcast.de schicken. Nicht nur Feedback, vielleicht auch Fragen, Gastwünsche, irgendwas, überhaupt irgendwelche Wünsche. Wenn ich irgendwas für euch tun kann, schreibt eine Mail. Dann sind wir auf Instagram, Facebook und Twitter, immer Boing Podcast. Nicht nur liken, auch mal einen Kommentar hinterlassen. Ich freue mich über jedes Wort, das es irgendwo zu lesen gibt. Und vor allen Dingen das Allerwichtigste, auf boingpodcast.de gibt es den Bonusbereich. Ihr könnt den Boing Podcast unterstützen mit 1 Euro im Monat, mit nicht mehr als 1 Euro im Monat oder halt mehr als 1 Euro im Monat, wenn ihr irgendwie reich seid. Yeah. So, Laura Brümmer.
Ich glaube ja. Dann können wir. Im Leben nicht, aber jetzt hier gerade geht's. Ja, da habe ich, weiß ich ja schon direkt meine erste Frage.
Oh Gott.
Laura Brümmer.
Hallo.
Du, dir ist bewusst, dass ich dich alles fragen darf und du mir alles sagen darfst.
Okay.
Dir ist auch bewusst, dass du mich alles fragen darfst und ich dir alles sagen darf.
Ja.
Und dir ist auch bewusst, dass alles, was du sagst, alles, was aufgezeichnet wird, ausgestrahlt werden darf.
Okay.
Gut. Was hast du gerade eben gesagt, bevor die Aufnahme losging, dass du mit deinem Leben nicht zufrieden bist?
Ja, du hast mich gefragt, ob ich zufrieden bin und alles habe. Aber ja, das war ja auf diesen Moment bezogen. Und das ist ein ganz schlechter Witz, aber ich mache das auch beim Kellner. So, ihr seid glücklich und man ist so.
Und dann sagst du nein.
Dann sage ich nein, denn es ist sehr schwer gerade. Nein, aber das mache ich manchmal.
Das sagst du jetzt auch dem Kellner so.
Jetzt ja nicht.
Zur Zeit. Und der Kellner sagt dann, was soll ich sagen? Ich habe seit einem Jahr keine Arbeit.
Und dann weinen wir beide und zusammen, dürfen uns nicht in den Arm nehmen, weil es verboten. Ja.
Ja, und ansonsten sagt der Kellner einfach, boah, ey, bist du Comedian oder was? Den Witz habe ich schon 10-mal gehört.
Genau, und dann sage ich auch, aber auch sehr schlecht.
Ja.
So, das mache ich dann, ja.
Ja, aber also du hast jetzt versucht, durch einen Gag natürlich vom Grundproblem abzulenken.
Ja.
Was fehlt dir denn?
Ja, Auftritte.
Mhm. Ach so.
Ja, oder meinst du, wolltest du was ganz Privates hören, was mir du hast gerade ganz geschockt geguckt.
Nein, ich habe nicht geschockt geguckt. Ich hab eine Option entdeckt, eine Option tiefer zu graben entdeckt.
Okay.
Ich hab ja vor, irgendwann aus diesem Podcast ein Enthüllungsjournalismus Instrument zu machen,
ja,
mit dem ich indem ich irgendwann die gesamte Comedy-Szene mal hier hatte und halt Sachen über Leute weiß, mit denen ich vielleicht, die mir dann auch irgendwann nützen könnten.
Ah, vielleicht. Also nein, ist ein größeres Ziel dahinter.
Nee, das stimmt natürlich nicht. Dafür bin ich viel zu ein guter Mensch. Aber jetzt mal zu dir.
Ja.
Du hast, wie so viele, kurz vor Corona so ein bisschen angefangen mit Stand-Up-Comedy.
Mhm.
Da war gerade ein Stand-Up-Comedy-Boom. Ganz viele Newcomer sind entstanden. Ganz viele neue Open Mics sind aufgepoppt. Und überall gab Stand-Up-Comedy und ganz, ganz, ganz viele neue Leute. Und dann kam Corona. Als tiefgläubiger Mensch denke ich, das war einfach das Stoppsignal. Das war einfach das Signal von irgendeiner höheren Macht, die gesagt hat, diese Newcomer, das ist zu viel, ihr müsst endlich aufhören.
Ihr müsst es lassen.
Was soll das?
Also es ist eigentlich eine Comedy-Pandemie für dich.
Comedy-Pandemie. Comedy-Pandemie.
Ja, weil also es ist quasi, irgendjemand hat sich gedacht, das ist einfach zu viel und deswegen.
Also es ist keine Comedy-Pandemie mehr, davor war es eine Comedy-Pandemie. Comedy hat sich einfach viel zu sehr ausgebreitet und wir müssen einfach mal wieder ernst werden.
Ah, okay.
Nein, ich sehe das natürlich anders und bin auch kein tiefgläubiger Mensch, aber wie siehst du das?
Und da ist jetzt auch kein persönlicher Hass bei.
Gegen dich?
Hoffentlich, ja.
Nö.
Ach so, da hast du aber hast ein bisschen gezögert, ganz kurz nur.
Ja, ich habe überlegt, ob ich persönlichen Hass haben könnte gegen jemand.
Ach so, so insgesamt.
Und dann ist mir eingefallen, ja, schon.
Okay.
Und dann habe ich überlegt, ob du dazugehörst. Und dann habe ich gedacht, nee, sie hat mir eigentlich noch nichts getan.
Okay,
ja
ist ja noch.
Ja,
ich habe ja auch gerade erst angefangen, Manuel.
Ja, du hast wahrscheinlich noch nicht genügend Macht.
Genau.
Ja,
ich muss das dann alles noch aufbauen, um dann richtig runterzureißen.
Mm.
Aber das bin ja auch nicht ich.
Nee, was bist du denn?
Ich habe ja tatsächlich, das wirkte so, als ob ich da angefangen habe. Ich habe aber ja noch ein Jahr früher schon mal angefangen,
aha,
weil ich ja von der Bühne komme. Also ich bin ja eigentlich Musical-Darstellerin.
Genau.
Und dann
also,
bin ich
Fachkraft.
Es muss ja auch mal jetzt eine Fachkraft ran.
Ja.
Ja? Auch in der Szene.
Ja,
es kann ja nicht immer nur Und
gebrochene Gestalten, die halt irgendwelche Probleme haben, um sie dann auf der Bühne auszudrücken. Es könnte auch Leute sein, die halt das gelernt haben, ja.
Ja, aber Persönlichkeitsstörungen helfen auch.
Natürlich,
kann man ja auch ganz klar so sagen. Nee, und ich habe da einen oder zwei Auftritte gemacht und dann bin ich auf Tour gewesen und habe das gelassen. Und ich habe auch einfach krass Angst gehabt, muss ich sagen. Also ich war so aufgeregt.
Wenn wir gerade hier Hintergrundgeräusche hören, liegt das daran, dass in den Satori-Sälen irgendeine Corona-Party ist. Das ist
eine illegale Veranstaltung.
In den Satori-Sälen. Ich glaube, die Hörer haben gerade ganz Schwierigkeiten zu differenzieren, was ernst und was ironisch ist. Ja, es ist wirklich. Es ist irgendwie so zu viele Ebenen. Also du hast Musical-Darstellerin gelernt. Das ist das, was sehr viele junge Menschen machen, wenn sie aus der Schule kommen und den Traum haben und mehrere tausend Euro aus dem Fenster schmeißen wollen, um diese dreijährige Ausbildung zu machen, weil sie denken, danach werden sie Helene Fischer.
Ja, also man macht es ja nicht, um Geld zu verdienen. Man gibt ja einfach nur sehr, sehr viel aus.
Aus, ja.
Und will halt auf die Bühne, ja.
Genau.
Aber ja, also auch fast nur Frauen.
Es ist so schrecklich. Ich will immer aus allem einen Gag machen heute. Ja, was, fast nur Frauen? Nee, das stimmt ja nicht ganz.
Es sind aber sehr, sehr viele Frauen.
Mm.
Also ich komme aus der gegensätzlichen Szene quasi. Bei Comedy sind ja nur Männer.
Ja.
Also nicht
noch,
nur,
noch,
aber
ja.
Viele.
Ich arbeite dran.
Okay, cool. Also machst du es im Alleingang?
Im Alleingang arbeite ich dran. Das heißt, ich verändere mich, oder?
Genau, du musst einfach eine Frau werden, oder wie meinst du das?
So einfach, nicht weil ich will, aber weil ich denke, die Szene hat es nötig.
Es muss gemacht werden, Manuel. Es muss ja auch einfach gemacht werden. Ne? Kann man ja, nicht anders.
Nö. Aber ich meine, das Männer-Frauen-Verhältnis bei diesem Podcast ändert sich, kommt langsam zu 50-50.
Ja, ist doch schön.
Wobei allerdings ich natürlich ein Mann bin. Das heißt, es ist nicht 50-50, außer ich würde nur Frauen einladen.
Ja, das musst du ja aber auch nicht.
Muss ich nicht?
Nö.
Gut.
Das ist ja dann auch wenig Gleichstellung dann. Nur weil du jetzt ein Mann bist, da kannst du ja jetzt in erster Linie nichts dafür.
Ja, aber dagegen.
Na gut, ja,
also jedenfalls,
halt.
Pass auf, zurück zu, bei der Musical-Ausbildung. Ich hab mich natürlich da ein bisschen blöd drüber geäußert, aber in Wirklichkeit ist das ja ganz anders. Weil ich habe ja auch sehr viel vor meiner Comedy-Zeit mit Musical-Studentinnen und Studenten gearbeitet, nämlich auf einem Kreuzfahrtschiff. Die wurden entweder von dort oder halt die Tänzer eher aus der Ukraine geholt, weil man da ja sowohl Tanz als auch Gesang als auch Schauspiel lernt.
Genau.
Mal mehr, mal weniger. Und deswegen in dem Gesamtkunstwerk Musical eingesetzt werden kann, weil Musical ja so wie Oper oder die Vorstellungen von halt einem Produkt auf der Bühne, das irgendwie alles umfasst, ist, nämlich Gesang, Tanz und Schauspiel, Drama und Lustigkeit und Show und Effekt und alles und so. Im Gegensatz zu einer Lesung, wo einfach was vorgelesen wird. Ja.
Ja.
Genau. So, von daher ist das ja auch eine okayne Ausbildung, weil es braucht ja auch Menschenmaterial.
Okayne Ausbildung. Die Laura, das ist so eine, die hat eine okayne Ausbildung gemacht. Die ist, da kann man arbeiten dran.
Das ist, richtig, ja, arbeiten, das ist das richtige Wort, ja.
Ja, es ist wirklich ein bisschen schwierig, weil diese Tanz und so Sache, es gibt ja immer auch nochmal Fachkräfte, die das einzeln gelernt haben.
Ja.
Einzeln gelernt haben.
Also du meinst Fachidioten.
Darf man das so sagen?
Naja, die dann halt singen können, aber nicht tanzen.
Und nicht spielen, genau.
Ja, oder jemand wie ich halt, der so ein Fachidiot ist, dass er weder singen, noch tanzen, noch spielen kann.
Auch gut, einfach nichts.
Es braucht ja auch noch Zuschauer, braucht es ja auch noch.
Eben, ja, es muss ja auch, kannst du gut klatschen und lachen?
Lachen? Nee,
das mache ich gar nicht. Nee, hör mir auf.
Jetzt hört aber auf.
Sowas mache ich gar nicht. Nee, tut mir auch leid, wollte ich auch.
Du meinst, ich soll ins Musical gehen, um zu lachen?
Auch, da lacht man auch.
Ich habe mal bei Wicked kurz gelacht, aber nur kurz.
Okay.
Ja.
Aber warum? Also an welcher? Ach wo, das sind auch sehr lustige
Na, Stellen, die Hexe schon. Hat so ein paar... Na, die Interaktion zwischen der einen und der anderen ist manchmal ein bisschen lustig.
Die eine und die andere, genau. Ja, jetzt weiß ich auch, was du meinst.
Ja, aber dann kam dieses blöde sprechende Schaf und dann...
Warst du raus.
Blöde sprechende Ziege und dann war ich wieder
Wo raus. Hast du Wicked gesehen?
Im Musical-Theater.
Da!
In London. In London, okay, in London, ja. Es war echt gut,
Ja, es ist auch geil.
Es war gut. Es war, weil, weißt du, warum es gut war? Weil die Musik nicht so, nicht zu typisch Musical war.
Was ist denn für dich typisch?
Ja, so Andrew Lloyd Webber Schmierscheiße.
Okay, also so sehr romantisch und operettig.
Ja, halt. Operette kann ja auch okay sein. Also die Musik ist halt nicht uninteressant, sagen wir es mal so. Es sind die Akkorde spielen, die sind gut. Ich, wenn ich Musik höre, bin ich ja direkt immer am Analysieren, weil ich ja aus der Musik komme. Mhm. So, ne? Und es ist halt nicht einfach nur simpel. Es baut schön. Also der Steven Schwartz hat das oft so, dass das halt ein Basston ist und sich andere Akkorde drüber aufbauen und sich da was verändert, während das andere gleich bleibt und so. Das ist schon sehr cool und sehr einfühlsam, die Musik auch, und sehr, sehr unterstreichend die Szene und die Emotion und alles und sehr, sehr gewählt halt und nicht einfach brachial da irgendwie drauf. Obwohl sie natürlich auch, wenn er Druck machen möchte, kann er auch Druck machen. Also es ist schon was anderes als Phantom der Oper. So.
Mhm. Ja. Ich mag auch interessant, das hatte ich auch bei Miss Saigon. Ich mag das manchmal, wenn du den Song hörst und du denkst, du weißt, in welche Richtung das geht, aber dann kommt was ganz anderes.
Miss Saigon habe ich nie gesehen. Ich bin jetzt auch nicht so ein Musical-Fan. Was mir an Musical eher gefällt, ist halt die Größe der Produktion, dass da alles zusammenspielen muss. Eben halt Schauspiel, Gesang und Licht und Ton und dass es ein riesen Betrieb ist, der zusammen halt was erstellt, im Gegensatz zum Stand-Up-Comedian, der ganz allein da steht und was erzählt.
Ja.
Das ist das eigentlich, was mich eher dran interessiert als das Musical selbst, als die Story selbst. Wobei bei Wicked ich sagen muss, dass da auch die Story sehr gut war, weil natürlich, aber natürlich nur, wenn man hier Wizard of Oz in- und auswendig kennt. Und da ich damit halt im Englischunterricht aufgewachsen bin, weil der Englischlehrer komplett begeistert war davon, wie da der Schwarz-Weiß-Film zu Farbe wurde und alles, und ich das halt alles schon in- und auswendig kannte, fand ich, aber die andere Story, die Story von Wicked nicht kannte, fand ich das sehr, sehr interessant. Mhm. Und vor allen Dingen fand ich, dass ich dann, als dann Pause war, gedacht habe, ja, aber was kommt denn jetzt noch? Das war's doch eigentlich, das ist super, das war's doch nicht, was kommt denn jetzt noch? Und dann kommt halt tatsächlich nochmal was.
Ja, das soll
nach
so
der Pause
sein.
Geht's auch weiter.
Nach der Pause.
Wer hätte das gedacht?
Oh mein Gott! Das war auch gerade so eine richtige Musical-Stimme.
Ja,
genau. Das ist kurz ausgebrochen. Das ist spannend.
Wo hast du denn, aber jetzt rede ich schon wieder so die ganze Zeit und das soll nicht so sein.
Ist doch auch dein Podcast. Gönn dir doch auch mal was, Manuel.
Okay.
Ich bin doch auch nur hier. Ich bin auch ein guter Zuhörer vielleicht.
Ja, kann ich auch. Ja, Zuhörer kann ich gebrauchen.
Okay, alles klar.
Wo hast du denn Musical studiert?
In Hamburg. Surprise. Nein, also ich war erst in Frankfurt und dann ist alles dort ganz fürchterlich den Bach runtergegangen. Und
Frankfurt, man hat es ja in den Medien mitgekriegt. Alles existiert gar nicht mehr.
Es ist einfach
Main
kaputt.
Über die Ufer getreten.
Ja, alles
was ist jetzt in Frankfurt kaputt gegangen?
Die Schule. Also nur die Frankfurt ist in Ordnung, an alle, die jetzt geschockt schon Google geöffnet haben. Die Schule war einfach kacke. Aber lustigerweise, weil du es eben auch schon erwähntest, ich war auf der Schule, auf der Helene Fischer war.
Nämlich?
Die in Frankfurt. Die ist in Frankfurt zur Schule gegangen und wir hatten denselben Gesangslehrer.
Und die war kacke, die Schule.
Und die ist nicht mehr gesagt. Das, was sie war, nachdem die Schulleitung gewechselt hat.
Ah ja.
Also die haben sich schon Mühe gegeben und alles, aber auch Helene Fischer ist ja nicht das, was sie ist, weil sie mal irgendwann Gesangsunterricht hatte, sondern das ist ja ein Riesenapparat dahinter. Also klar hat die auch was gelernt, aber das ist ja jetzt nicht, dass du es macht ja nicht jeder aufgrund seiner Ausbildung den gleichen Werdegang.
Richtig.
Und das war einfach nur, dass man, mein Vater hat die, glaube ich, im Fernsehen gesehen und hat gesagt, sollen wir uns die Schule einfach mal angucken? Weil ich wollte eigentlich auf eine staatliche und dann habe ich das irgendwie versucht und das ist ein sehr krasses Auswahlverfahren. Mhm. Das hat nicht geklappt und dann habe ich mich halt für eine private Ausbildung entschieden, was ja super verpönt ist. Aber, ja.
Naja, aber im Musical-Bereich ist ja das meiste eigentlich, also gibt es da viele staatliche?
Drei.
Drei, ja, das ist ja nicht viel.
Vier oder drei, ja.
Also generell ist es so, dass halt das, also generell ist es wie bei vielen Jobs so, dass halt mehr Leute es machen möchten, als es dann am Ende Jobs gibt. Das ist bei manchen Berufen mehr so, bei anderen ist das weniger so, aber
bei mir so
davon leben natürlich auch die, Schulen, weil sonst könnten sie da nicht, also die privaten Schulen, weil sonst könnten sie gar nicht wirtschaftlich arbeiten, wenn sie auch nur so viele Leute nehmen würden, wie sie auch dann Jobs vermitteln können. Von daher ist das natürlich schon ein ziemliches Hauen und Stechen da auch teilweise.
Ja, es ist eigentlich irgendwie ein großer Mastbetrieb. Also ich bin eigentlich wie so ein Mastschwein, was so in so eine Form gepresst wurde und dann irgendwann rausgelassen wird. Aber dann ist halt auch nur die Frage, wann du geschlachtet wirst.
Das ist natürlich die Gefahr, wenn man eine künstlerische Ausbildung macht, dass man da nicht seinen eigenen künstlerischen Ausdruck verlernt, weil in dem Musical-Betrieb, wo man eingesetzt wird, möchte, soll man eher funktionieren als Künstler sein.
Genau, das ist der Witz eigentlich daran, dass man überhaupt nicht selber so kreativ sein soll.
Ja.
Ich finde mich manchmal wieder in Situationen, wo Menschen abends zusammen Musik machen, also fand mich wieder, als das noch ging. Und alle, irgendwie einer hat eine Gitarre dabei und dann singen die Leute zusammen.
Schrecklich.
Und ich habe Druck.
Also
das ist ja eine total schöne Situation.
Findest du?
Aber ich denke auf einmal, ja, jetzt musst du halt auch,
was singen. Bringen, ne?
Das musst du singen und vor allem musst
am besten in
leisten.
Harmonie.
Du musst leisten. Du musst jetzt mindestens noch eine dritte Stimme auch dazu erfinden.
Oh man.
In 7 Oktaven höher, weil du hast halt eine Ausbildung gemacht.
Oh Gott.
Und dann bin ich total angespannt, so das ist so richtig, es ist halt total unnötig, weil keiner von diesen Menschen erwartet jetzt, dass ich da irgendwie eine Arie singe, sondern man will halt einfach nur eine gute Zeit zusammen haben. Aber da bin ich manchmal bei Musikern, bin ich so, ich mag das total, aber ich habe immer das Gefühl, ich bin so eine riesen Mogelpackung. Ich habe mich so dazu gemogelt. Also die sind so richtig so kreativ und können irgendwie Instrumente spielen und sind so, yeah, und macht auch noch so eine Harmonie. Und ich immer so, ich bin nur ausführende Gewalt eigentlich. Ich kriege ja immer alles gesagt, was ich machen soll, dann mache ich es halt.
Ja gut, ist natürlich eine Einstellung. Die andere Sache ist, egal was man kann, jeder ist ein Künstler. Ne? Das ist ja...
Oh, das hast du aber schön gesagt.
Nee, das ist ja nicht von mir. Das,
das hast du aber schön wiederholt.
Ja, aber... Aber jeder ist ja schon, also jeder hat ja einen kreativen Output. Man muss ihn halt nur entdecken. Und ist das vielleicht auch dann der Grund, warum du Stand-up gemacht hast? Oder wie hängt das zusammen?
Um da den Bogen zu schlagen, das ist sicherlich ein großer Teil davon, weil ich auch gemerkt habe, dass das der Grund ist, warum ich so krass nervös bin. Weil man sollte ja meinen, dass man irgendwann so eine gewisse Leichtigkeit irgendwie für die Bühne hat. Und die hat man sicherlich auch durch
dass Übung. Du so krass nervös beim Stand-up bist.
Ja,
oder?
Total.
Ah ja.
Also ich habe die ersten zwei Auftritte gemacht und beim zweiten war ich nicht so zufrieden wie beim ersten. Dann habe ich gedacht, ja, okay,
dann
ich
habe
mir fast in die Hose gekackt und irgendwie war nach 5 Minuten wusste ich auch nicht mehr so genau, was ich noch aufgeschrieben hatte. Und dann bin ich halt auch gegangen. Ich habe dann nach einem Jahr
was
den Auftritt...
Was nicht verkehrt ist. Was
oder man, ich habe dann
das
gesagt,
ist, das,
so,
das,
haben wir's.
Genau, das ist aber das, was die meisten Künstler vergessen. Klar, es ist eine angespannte Situation und es ist richtig schlimm auf der Bühne natürlich, wenn es nicht so läuft, wie man sich es vorstellt und sowas. Aber wie in vielen Situationen, auch in anderen Situationen, gibt es immer die Option und man muss es niemandem rechtfertigen, gegenüber einfach zu sagen, diese Situation passt mir jetzt nicht, ich gehe. Also ja. Jederzeit kann man einfach, man muss, wenn man nach 2 Minuten irgendwie, ich habe schon jemand bei mir auf der offenen Bühne gehabt, der umgekippt ist, weil es einfach zu viel für ihn war, sein erster Auftritt irgendwie, ne?
Oh nein.
Ja, ja.
Oh, wie furchtbar.
Keine Angst, er lebt noch, aber er macht keinen Stand-up mehr.
Nee, das glaube ich. Das würde ich gleich auch nicht mehr.
Aber es gibt immer, ne, wenn du dich unwohl fühlst, du kannst immer gehen. Du kannst immer gehen. Das ist mir auch schon passiert. Ich bin auch schon mal gegangen. Irgendwann war ich mal so sauer, dass ich einfach gegangen bin. Das ist für die Zuschauer war das natürlich jetzt nicht so toll, aber besser, bevor es noch schlimmer wird. Ne?
Man bleibt sich auch ein bisschen selber treu.
Ja.
Finde ich. Also man kann auch einfach mal sagen, nö, die Situation passt mir jetzt hier irgendwie gar nicht.
Nee. So. Und man kann es auch sagen. Man muss es ja, ne, man muss es ja nicht nur denken, man kann es ja auch sagen. Es ist überhaupt kein Problem zu sagen, hey Leute, das passt hier irgendwie nicht. Ich glaube, es ist für uns beide besser.
Wenn wir es einfach jetzt hier an der Stelle
Also für uns beenden. Alle, für uns ja. alle besser.
Ja. So ein Zuschauer nur da und dann bist du dann gegangen.
Ja, genau. Ja, das hat ihn total verstört, aber der hat halt nicht gelacht bei meinem Gag. Was soll denn das?
Arschloch.
Ja, absolut. Ja, habe ich auch gesagt.
Dumme
so.
Sau, ja, klar.
Ja,
hätte ich auch gemacht.
Ja.
Publikum beleidigen kommt immer gut.
Mhm, das wusste ja schon Handke.
Ja, das hat er auch gesagt. Das
hat
stimmt.
er super gemacht. Ja,
absolut. Ja. Absolut. Ja.
Nee, aber jetzt ernsthaft, wo war denn der erste Auftritt?
Bei Killer Comedy. Tobi Freudenthal
also
und Maria Clara Grobler, genau, in Köln. Weil ich
und hast
hier
du ein Jahr Pause wurde? Gemacht? Ich wusste gar nicht, dass die Show schon so lange gibt.
Ja, wann war denn? Ich kriege das immer alles mit Jahreszahlen dann nicht hin, aber es muss 2019 gewesen sein, weil ich dann nämlich auf meine erste Tournee gegangen bin. Und hab dann gedacht, ich hätte ja auch mal zwischendurch mal mittwochs oder so gekonnt, aber hab mich nicht getraut noch zusätzlich.
Oh, also das heißt, du bist aus Hamburg, welche Schule
warst du? Ich war erst in Frankfurt und dann bin ich nach Hamburg und dann bin ich von Hamburg wieder nach Köln gezogen.
Ja, und welche war das in Hamburg?
Stage Art. Musical
Stage
School.
Art?
Nicht die Stage School, die große, wo alle waren.
Stage Art kenne ich nicht.
Nee, die ist nicht so bekannt.
Nee? Warst du da alleine? War das
genau, ich war da alleine. Es war einfach ein sehr großer Raum und ich habe dort gesungen.
Du warst einfach, überweis einfach das Geld. Ja, wo ist denn meine Stunde? Ja, nächste Woche. Weiß mal.
Genau, und dann habe ich ja einfach, ich habe da so ein bisschen vor mich hingesungen. Dann habe ich mir so ein Post-it aufgeschrieben mit Edding, Laura, du bist jetzt Darstellerin. Und dann bin ich
das ist dein
ins
Zeugnis.
Land gezogen.
Das
genau, das ist mein Zeugnis. Note 1+. Und dann habe ich mich angefangen zu bewerben.
Also und die haben gesagt, ja, ist ja egal, das sing einfach vor. Weil
Event.
Das natürlich auch bei den Musical-Produktionen so ist, je mehr Leute sie zum Casting einladen, desto bessere Steuervergünstigungen kriegen sie und deswegen laden sie auch erstmal jeden ein.
Mastbetrieb.
Obwohl sie schon wissen, wir haben unsere Darsteller schon.
Genau, das ist eine ganz, ganz schlimme Fleischbeschauung, da muss man auch erstmal dahinter kommen.
Mhm.
Und was ich eben meinte, das Verhältnis von Männern und Frauen ist halt total krass, weil es schon auffällig ist, dass wesentlich weniger Männer Musical-Darsteller werden möchten, als Frauen, die es werden möchten. Und das Verhältnis in den Stücken ist aber dann nicht dementsprechend. Weil dann so Stücke gemacht werden wie Das Wunder von Bern. Oder, ja, also, bist du so, okay, wir klöppeln da jetzt 3 Frauenrollen
läuft das
rein.
Eigentlich noch?
Das lief in Hamburg.
Ja, die haben extra für das Wunder von Bern neben dem Bau von König der Löwen so ein.
Noch ein Theater.
Stahlhelm gebaut oder was
genau.
immer das ist. Aber ich kann mir, also, das ist natürlich auch ein bisschen, da muss man sich ja auch ein bisschen überlegen, aus welchem Grund wird aus irgendeinem Stück jetzt ein Musical gemacht? Also ich meine, König der Löwen, ja, okay. Ne? Okay, meinetwegen, okay, ein Disney, das Prinzip, okay, ein erfolgreicher Disney-Zeichentrickfilm und daraus machen wir jetzt ein Musical oder so irgendwas. Aber das nimmt ja, dann gab es so eine Zeit lang so kleinere Musicals, wo es hieß, okay, wir nehmen die Hits der 70er Jahre oder die Hits der 80er Jahre oder hier das Udo Jürgens Musical, wir nehmen Hits, die es zusammen gibt, weil das zieht halt irgendwie Leute an. Die Hits von Queen als Musical, aber das Musical. Jetzt hast du das Wunder von Bern als Musical und jetzt so, was? Rocky, Musical?
Also so
weil, hey, da können wir am Ende einen Boxkampf machen. Dann hatten wir Dirty Dancing, was, glaube ich, so wenig Musik hatte, viel weniger Musik noch als der Film hatte, sodass man es fast, also ich glaube, in der ersten Hälfte wurde überhaupt nicht gesungen oder so.
Das habe ich gar nicht gesehen, tatsächlich.
Ja, ja, und daraus macht man ein Musical und so. Ich denke so, ja, come on, aber irgendwie, warum denn nicht ein Musical, das ein Musical ist?
Das ist aber, ich
finde. Also, wenn jemand denkt, hey, ich schreibe ein Buch, dann denkt er nicht, hey, ich schreibe ein Buch, weil es einen Film gibt, oder hey, ich schreibe ein Buch, weil es dieses Musical gibt, daraus mache ich jetzt ein Buch, sondern ich schreibe ein Buch, weil ich ein Buch schreiben will. Warum nicht, ich schreibe ein Musical, weil ich ein Musical schreiben will?
Das sind diese Jukebox-Musicals, die funktionieren, weil die Leute die Songs alle schon kennen. Man muss ja so ein bisschen überlegen, welche Zielgruppe man halt haben will. Und da die Zielgruppe vom Wunder von Bern habe ich nicht verstanden, weil das war ein super Stück, muss ich dazu sagen. Ich habe es gesehen tatsächlich. Und das war richtig cool. Also es war echt gut gemacht.
Sind das dann Fußballer, die singen?
Das waren auf jeden Fall Fußballer und die wurden auch festgeschnallt an so Gurten und haben dann quasi vertikal gespielt.
Also
und
das war so eine
Rieseninszenierung und so, ja. Und es waren auch schöne Lieder. Also es war wirklich ein gutes Stück, aber ich glaube, dass halt doch oft
Was haben die denn so gesungen? Nach dem Krieg sind wir wieder wer?
Oder genau, wie? Genau so. Viel Krieg, viel tote Kaninchen. Das war halt so die Themen.
Tote Kaninchen, ja, das war das Problem der Nazis.
Schlimme Szene.
Ja?
Wo die sein Kaninchen essen.
Wurden die, haben die da für den Effekt Kaninchen umgebracht? Echte Kaninchen?
Nein, das haben die nicht.
Nein,
okay. Nein. Okay, vielleicht ist die Szene auch nur für mich schlimm, weiß ich nicht.
Weil sie ein totes Kaninchen essen?
Nein, der hat doch so Haustiere.
Ich habe das Musical nicht gesehen.
Du hast auch den Film nicht gesehen?
Nee.
Ach so, der kleine Junge, der die Hauptrolle hat. Der hatte Kaninchen und irgendwann essen die abends richtig gut. Mhm. Und dann findet er heraus, dass das aber sein Kaninchen war, was die gegessen haben. Das hat mich sehr traurig gemacht.
Klassisch irgendwie.
Genau.
Das ist wie bei der Rocky Horror Show, wo sie feststellen, dass sie Eddie essen.
Ja, das ist so krank. Aber das ist ein richtig gutes Musical.
Rocky Horror Picture Show?
Ja, das macht schon Bock.
Auf jeden Fall.
Das macht schon richtig Bock.
Rocky Horror Picture Show ist allerdings ein Musical gewesen und dann wurde es ein Film und nicht andersrum. Also Rocky Horror Show war ein Musical, was der geschrieben hat, um ein Musical zu schreiben und nicht, weil er irgendwas gesehen hat.
Ja, ich verstehe deinen Punkt, absolut. Ja, ja, genau. Also es ist so, dass die Sachen, die auch
Hairspray
so geschrieben wurden.
War ein Film.
Erst?
Und dann, ja, aber halt mit relativ wenig Musik und sowas. Und dann haben sie die Story genommen, daraus ein Musical gemacht und dann haben sie aus dem Musical einen Film gemacht.
Wirklich? Das wusste ich gar nicht, dass das vorher schon ein Film war.
Ja.
Witzig.
Ja, aber halt kein Musical-Film, sondern ein Film. Gut.
Jetzt haben wir ja einiges.
Wie du machst, wieso bist du nach Köln?
Weil ich hierher komme, weil ich hier geboren wurde und irgendwie hatte ich auch meinen damaligen Freund noch hier und meine Familie und dann
der hat 3 Jahre gewartet.
Ja.
Und dann bist du zurückgekommen und dann war's das.
Genau.
Puh.
Ich kenne das in deinen Augen.
Als ich in Hamburg studiert habe, hatte ich mal eine Freundin, die ein Austauschjahr, das war in der Zeit, wo ich gerade zu Ende war mit dem Studium und meine Magisterarbeit geschrieben habe. Und die hat ein Austauschjahr in Sydney, Australien gemacht.
Ui.
Und ich hatte sie da 3 Monate, wollte sie 3 Monate besuchen, habe irgendwie gesagt zum Professor gesagt, naja, meine Magisterarbeit, für die man dann ein halbes Jahr, die kann ich ja schreiben, wo auch immer, deswegen würde ich mich gerne zur Magisterarbeit anmelden. Und der hat Gott sei Dank gesagt, also, dass du bei mir Magisterarbeit schreibst und das Thema, das ist schon in Ordnung, aber melde dich doch erst an, wenn du zurückkommst. Dann hast du noch 6 Monate, weil es ist immer so, dass man irgendwie halt dann doch länger braucht, als man denkt.
Mhm. Ja?
Und dann habe ich gesagt, okay, und war dann diese 3 Monate in Australien. Und sie war danach dann halt noch 6 Monate dort. Und ich habe 6 Monate lang alleine in Hamburg halt schön immer Briefe geschrieben und telefoniert und schön auf sie gewartet, bis sie zurückkommt. So, jetzt ärgere ich mich richtig, obwohl es so lange her ist. Und so eine Woche oder so, bevor sie irgendwann, oder ein paar Tage sogar nur, bevor sie zurückkam, hat sie am Telefon gesagt,
Ich glaube, es wäre besser, wenn nur meine Familie, also nur meine Eltern mich am Flughafen abholen.
Ah, weil sie ihren neuen Freund mitbringen.
Warum? ja.
Ja, war
seit
so.
Seit wann weißt du das? Ja, ungefähr seit 6 Monaten.
Echt?
Ich weiß es nicht mehr. Manchmal
verschwimmt das mit der Wut
und dann wird das. Verschwimmt die Erinnerung Kopf. Mit der Wut, ja.
Verstehe ich. Aber wolltest du mir jetzt ein haarschlechtes Gewissen machen mit der Geschichte?
Nee, ich wollte nur schnell davon ablenken, dass ich vielleicht eine etwas zu private Frage gestellt hatte.
Ah.
Und habe dann deswegen meine Story erzählt.
Das ist ja wiederum sehr nett gewesen.
Gern geschehen.
Ja, cool.
Ja. Ja. Gut, aber wenn man doch 3 Jahre in Hamburg war und Hamburg kennengelernt hat, wieso will man dann zurück nach Köln? Ich meine, Hamburg, Köln, allein so vom Visuellen.
Ja, aber ich liebe Köln.
Ja. Ja, und Hamburg nicht?
Mochte ich, aber es ist zu viel passiert. Kennst du das, wenn so, es gibt so Dinge, die sind so verbrannt dann?
Ja, ich weiß, ich war 8 Jahre in Hamburg.
Und das ist nicht für dich verbrannt?
Doch.
Auch.
Aber es, ja, guck, aber es tut so weh, weil es so dann? Eine wunderschöne... Ich war, als ich aus der Pfalz dann nach Hamburg gekommen bin,
ich habe
halt wirklich die Stadt gesucht, die möglichst weit weg ist von Neustadt an der Weinstraße, obwohl das auch eine wunderschöne Region ist, in die ich jetzt sofort zurückziehen würde.
Ach.
Aber zu dem Zeitpunkt war das halt so, ich musste wirklich weit weg und habe mir Berlin und Hamburg angeschaut. Und Hamburg ist es dann geworden. Und ich bin nach Hamburg mit dem Bewusstsein, ich will jetzt ein Riesen-Hamburg-Fan werden. Und ich wurde dann auch ein Riesen-Hamburg-Fan. Ja? Und aber irgendwann nach 8 Jahren waren es 8 oder 9 Jahre, aber irgendwie hat sich so viel in der Zeit passiert, dass ich wusste, okay, ich liebe Hamburg, aber ich kann jetzt nicht mehr hier sein, sondern muss irgendwo anders hin.
Ja, das stimmt. Also ich verstehe, was du meinst, dass man mal so einen Tapetenwechsel braucht. Ich brauchte tatsächlich das Gegenteil, weil ich...
Du wolltest zurück in die Normalität.
Ja, nee, ich brauchte nach der Ausbildung so eine Batterie, also so einen Akku aufladen. Also ich habe nach der Ausbildung auch beschlossen, kein Musical zu machen.
Ah.
Also ich hatte mich eingeschrieben.
Das lief ja gut.
Ja, das ist halt der Witz an dieser Ausbildung, dass die dich halt so richtig auch kaputt machen da. Mhm. Also alle hauen eigentlich die ganze Zeit drauf und sagen, ja, warum glänzt du denn nicht mehr auf der Bühne? Und man ist so, weil geht mir alle tierisch auf den Sack die ganze Zeit und kritisiert jeden Zeh, der absteht. Und dann kriegst du so im dritten Jahr...
Die Zehen stehen denn ab?
Ja, alle 10.
Ah.
Nee, aber das ist halt so eine Situation, wo du so im dritten Jahr gesagt bekommst,
ist das nicht
ja,
die Definition von C, also das, was vom Fuß absteht?
Nagel mich jetzt da nicht so drauf fest, okay, auf dem C. Ich meinte so Fuß, ich wurde für meine Füße viel kritisiert, weil bei Ballett muss ja immer alles in einer Linie sein und meine
Ballett
Füße
ist da
waren
ja auch
immer
noch
so
dabei. Okay, Ballett halte ich sowieso für pure Körperverletzung.
Ballett, Jazz, Modern, Hip-Hop.
Jazz halte ich Tap. Für pure Ohrenverletzung. Nein, das stimmt nicht. Ich liebe, sorry, das darf ich nicht sagen. Ich liebe Jazz. Ich mag auch Jazz-Frickelei und sowas, aber das sind einfach nur die alten Stereotypen, dass Jazzmusik nur Leute hören, die selber Jazzmusiker sind und so irgendwas. Deswegen musste ich da, weißt du, wenn ein Gag irgendwo liegt, dann kann man ihn nicht liegen lassen.
Du hebst alles heute auf.
Ja, ja, absolut.
Außer die Sachen, die ich in den Flur gelegt habe.
Davon weiß ich noch nichts.
Ich habe dir ein kleines Häufchen in den Flur gelegt. Mit meinen Dingen.
Kein Kommentar.
Ja, komm. Lassen wir einfach so stehen.
Mhm.
Nee, aber die brechen deinen Stolz auch so ein bisschen. Also meinen zumindest. Mhm. Und dann habe ich mich für Medienkulturwissenschaften an der Uni Köln eingeschrieben und habe gesagt, ich komme zurück.
Weil da nehmen sie jeden und man wird nicht kritisiert.
Genau, die kritisieren nicht so viel. Nee, das war gar nicht so einfach. Die haben nicht jeden genommen, glaube ich. Aber ich hatte so 12 Wartesemester, weil ich ja mich einmal beworben hatte vor der Ausbildung und dann 3 Jahre mich nicht
gut
mehr beworben habe. Ja, habe ich einmal mitgedacht.
Ja. Ja.
Ich bin ja auch nicht ganz so doof, wie ich aussehe.
Siehst du doof aus?
Findest du?
Nein, das hast du gesagt.
Ach so. Ja, nö, eigentlich nicht, ne?
Ja, aber du hast es gesagt. Ist da was, welche Wunde reißt da gerade auf?
Ach, du piekst überall rein heute. Du willst es auch wissen. Nee, das ist doch so ein Satz, den man sagt, ich bin gar nicht so doof, der ist gar nicht so doof, wie er aussieht. Sagt man doch so.
Ich habe das noch nie gesagt.
Nein?
Nee, vielleicht bin ich ja so doof, wie ich aussehe.
Ja, vielleicht.
Hm. Ich habe das wirklich noch nie gesagt. Ich habe noch nie gesagt, ich bin ja nicht so doof, wie ich aussehe. Ich sag vielleicht, ich bin schlauer, als du denkst oder sowas.
Oh, aber das kann man auch sagen. Jedenfalls hatte ich da mal einen hellen Moment.
Ja.
Kann man auch mal so sagen. Genau, und dann bin ich nach Köln zurückgekommen, weil ich dachte, ich will gar kein Musical mehr machen. Habe ich noch eine Produktion gemacht, in der ich schon drin war, auch in der Ausbildungszeit. Hm. Und dann hatte ich eine Audition noch offen, war aber eigentlich schon raus und dann hat sich da jemand verletzt.
Das ist das, wo alle Musical-Schulabsolventinnen drauf hoffen, dass ich,
genau, dass sich einer das Kreuzband reißt.
Die Lead-Role,
ja, so, ja,
von der Bühne stürzt, ja.
Das wünscht sich natürlich niemand. Nein. Das wäre ja furchtbar, wenn man sich das, also das, ja. Jedenfalls bin ich da dann eingesprungen und dann war ich auf einmal im Staatstheater und habe gemerkt, ich saß da irgendwann so 10 Uhr abends und die Probe war immer noch nicht vorbei und ich habe so im Dunkeln an der Seite gesessen und dachte, es gibt keinen geileren Ort als hier. Ich würde gerade nirgendwo lieber sein wollen.
Und dann, auch nicht an der Uni Medienkultur.
Vor allem nicht an der Uni.
Vor allen Dingen nicht.
Nee, ja, das war nicht meins. Ich war auch irgendwie so die Oma da, weil ich ja schon eine Ausbildung hatte. Die waren dann alle irgendwie jünger. Und ich habe halt Medienrecht auch studiert. Das heißt, ich saß so in der Jura-Vorlesung und musste super viel nacharbeiten. Und auf der anderen Seite waren wir dann irgendwie so Medien, in den Mediensachen, hatten wir Medienartefakte als Thema. Und irgendwann hat der eine Professor so eine Playstation mitgebracht und dann haben wir GTA gespielt.
Okay.
In der Uni. Und ich so, ich will. Und dann bin ich, war das so auf dem großen Bildschirm und ich so, ich mach mal grad und so. Und dann habe ich gesagt, wir fahren jetzt in den Stripclub. Und alle so, ja, ja. Und der Professor so, ja, dann macht halt. Und dann haben die mir hinter mir die Jungs den Weg gesagt. Die wussten den auswendig. Die wussten den einfach auswendig. Und dann habe ich da so ein paar Scheine geworfen und dann habe ich auch getanzt ein bisschen. Also ich bin so hinten rum, habe so Leute verprügelt und bin auf diese Bühne, aber man konnte nicht so richtig tanzen, deswegen habe ich nur so Schlagbewegungen dann gemacht. Ja, das war meine Uni-Zeit.
Okay, und das wolltest du nicht mehr?
Das war schon cool, aber Jura war halt nicht, war nicht so geil. Ja.
Und wie kommt man dann auf die Idee, okay, ich mach mal Stand-up?
Ach ja, das habe ich ja auch noch. Ja, stimmt. Das war, glaube ich, weil immer viele gesagt haben, dass ich das machen soll.
Wer war das?
Leute in meiner Schule. Also in der Musical-Ausbildung.
An der Unischule oder in der Musical-Schule? Ach so, warst du die Lustige in der...
Ich war die Lustige, ja.
Wie hat sich das geäußert?
Wenn du in einem Raum voll mit ADHS-belasteten jungen Menschen bist und du trotzdem von allen die Aufmerksamkeit bekommst, wenn du eine Geschichte erzählst und aufstehst irgendwann und sehr wild wirst und alle lachen und freuen sich und sagen, oh mein Gott, das ist so toll, ich würde Geld bezahlen. Und dann habe ich gesagt, ja, dann machen wir das jetzt auch so. Dann bezahlt ihr mir jetzt halt Geld. Nee, und dann habe ich irgendwie mal überlegt, ob ich das, ich wurde auch einmal, als ich das beim Schauspielunterricht, sollte ich auch ein Stand-Up-Programm schreiben, habe ich aber nie gemacht dann. Und habe dann gedacht, es wäre doch auch mal schön, nicht nur ausführende Gewalt zu sein, sondern halt auch Sachen so zu erzählen, die ich selber mir ausgedacht habe und lustig finde.
Und du sagst, der erste Auftritt war super und der zweite war schlimm.
Das war auch nur in meiner Wahrnehmung so. Ich habe den Auftritt auf Video und habe mir den dann nach einem Jahr nochmal angeguckt.
Und hast festgestellt, weder war der erste super, noch war der zweite
schlimm. Genau so war es. Nee, das war dann tatsächlich, dass ich dachte, das war gar nicht so schlimm.
Ja.
Weil ich ja auch selber nicht so ganz perfekt wahrnehmen kann, wie ich aussehe oder wie ich, also so, ich denke dann, ich zitter voll oder ich bin irgendwie aufgeregt und alle sind so, nein, war gar nicht. Und ich habe das dann einfach aufgehört. Ich habe einfach gesagt, so, ich bin jetzt auch durch mit meinen Witzen, ich würde jetzt das Mikro abgeben. Und es war so total solide eigentlich.
Okay.
Also es wirkte so wie jemand, der halt einfach auch nur 5 Minuten machen wollte von seinen 7. Und dann bin ich halt gegangen.
Ja.
Genau. Und es war aber bis dahin auch lustig. Und dann habe ich gedacht, das sollte ich vielleicht nochmal in Angriff nehmen. Und leider auch aus der Not, dass Musical ja nun seit einem Jahr im Lockdown ist, weil das gar nicht geht. Das sind ja immer Großveranstaltungen. Und Comedy halt dann kleiner oder irgendwie mit Hygienekonzept möglich war, zumindest in Köln.
Ja, teilweise.
Dann dachte ich, probiere ich das doch nochmal.
Ja, verstehe. Aber das ist ja ich finde das ganz komisch, wenn man sich alte Auftritte anschaut, wie, dass man einen und denselben Auftritt unterschiedlich wahrnimmt, je nachdem, in welcher Verfassung man in dem Moment ist, in dem man es anschaut. Nicht nur in dem Moment, in dem man es gemacht hat, sondern in dem man es anschaut auch. Also, dass wie sehr einerseits sehr, wie sehr die Erinnerung trügt. So von wegen, dass man denkt, hey, das war doch ein super Auftritt. Und dann schaust du ihn dir nochmal an und man denkt so, ne, war doch nicht so. Oder halt andersrum. Und man denkt, boah, war das kacke. Schaut sich nochmal an, stellt fest, och, so schlecht war es gar nicht. Sondern auch, dass man, dass die Einstellung und die Stimmung, die man in dem Moment des Sehens hat, dass die auch eine Rolle spielt.
Voll.
Ja.
Voll. Ich habe das nachgelesen sogar in einem Buch über Erinnerungen, dass man eben immer das Gefühl hat, wenn man eine Erinnerung abruft, ist das, als ob man so einen DVD-Schrank aufmacht und das einlegt und dann das abspielt. Das ist aber überhaupt nicht so, sondern diese Erinnerungen, die wir haben, setzen sich immer neu zusammen. Oh mit Gott. Der Emotion, in der du bist,
in der man gerade
während
ist.
Du dich ja. erinnerst. Das heißt, wenn du dich an etwas erinnerst, während du gerade sehr traurig bist und irgendwas kommt halt, dass du an diese eine Situation denkst, wirst du die Erinnerung anders wahrnehmen und abspielen, als sie ursprünglich abgespeichert war.
Oh Gott.
Das ist richtig spannend.
Es ist spannend.
Und das passt zu dem, was du gerade gesagt hast. Ja, total. Ja. Also du kannst dich ja, das kennt man ja auch von Beziehungen oder so, dass man sich manchmal nur an die schönen Sachen erinnert und so denkt, Mann, das war aber doch auch total toll. Was habe ich denn da, warum habe ich denn überhaupt mich getrennt oder warum habe ich denn da jetzt so, bis man mal irgendwann...
Ich denke immer eher andersrum. Ich denke immer, ich denke auch immer nur an die guten Sachen und ich denke immer, warum hat sie sich von mir getrennt?
Oh Mann, was soll ich denn jetzt dazu sagen?
Nee, es stimmt ja auch nicht. So ist es nun auch nicht. Ich denke nicht, warum hat sie sich von mir getrennt? Ich denke so, ich kann das schon verstehen, dass sie sich von mir getrennt
hat. Oh Gott, okay. Ja, das kommt ja auch nochmal auf die Reflexion dann an, ne? Wie ehrlich man auch zu sich selber ist und über sein eigenes Verhalten.
Ach, du meinst, das ist ehrlich zu mir selbst, wenn ich einsehe.
Wenn du auch mal einsiehst, ist auch das Problem teilweise bei dir liegen könnte.
Wenn ich einsehe, was für ein Loser ich bin.
Nein, nur teilweise. Es kommen ja, also Menschen, die zusammenkommen, da ist ja nie einer immer, obwohl doch auch. Wenn ich so nachdenke, ist manchmal auch nur eine Person schuld gewesen.
Schuld, aber es ist ja keine Frage der Schuld. Es ist ja nicht jemand schuld oder sowas, wenn eine Beziehung auseinandergeht. Es ist dann einfach so. Also ich meine.
Passiert.
Jein. Also man kann natürlich an Beziehungen arbeiten, aber es ist natürlich. Es ist kein Schwarz und Weiß. Es gibt kein Ja und Nein. Es gibt kein Okay. Diese Beziehung. Es ist verschiedene Sichtweisen.
Voll.
Es gibt keinen Punkt, es gibt keinen exakten Punkt, wo man festmachen kann. Okay, hier ist die Beziehung kaputt. Sie sollte jetzt beendet werden. Oder hier ist die sondern es hat ja jeder, geht ja jeder anders ran. Also
Und es kommt auch darauf an, wen man trifft. Also so zum Beispiel gibt es ja vielleicht Leute, die mit mir gerne zusammen sein möchten, aber es gibt auch sehr viele, die das halt nicht wollen würden. Aber das heißt ja nicht, dass ich irgendwie insgesamt scheiße bin oder die insgesamt scheiße sind, sondern halt passt halt bei manchen Leuten auch nicht. Und bei manchen Leuten auch über die Zeit dann halt nicht mehr, ne?
Also ich hab bei meinem Psychologen jetzt irgendwie letzte Woche gelernt, es gibt keine Beziehungen, wenn ich Beziehungen sage, meine ich jetzt nicht nur Partnerschaft, sondern jegliche Beziehung. Mhm. Es gibt ja Leute, die in einer Angst leben, dass die Beziehung plötzlich vorbei sein könnte oder sowas. Und das gibt es nicht. Eine Beziehung kann nicht urplötzlich auf einen Schlag zu Ende sein.
Okay.
Sondern es kann sich dahin entwickeln oder sowas. Aber der gesunde Menschenverstand müsste eigentlich vorher erkennen, dass da was schief läuft und dass man daran halt arbeiten kann oder halt eben nicht. Ja, also
dafür
ist nicht,
muss man aber
also
auch wieder ehrlich sein.
Ja, das sollte man auf jeden Fall. Das sollte man so und so. Aber es ist nicht so, dass man am nächsten Tag, dass man plötzlich irgendwann aufwacht und die Beziehung, die man gerade 2 Jahre hatte, ist
auf einmal
plötzlich weg.
Ja, das stimmt.
Also vielleicht gibt es das so im äußersten Fall mit irgendwie Psychopathen oder sowas, die tatsächlich einen komplett anderen Mensch jemand vorspielen können, weil sie manipulativ da halt Leute irgendwie halt so hinbiegen, wie sie es wollen und sich dann aus Spaß, also nicht Spaß, sondern aus halt Bösartigkeit plötzlich von einem auf den anderen Tag so drehen, dass es plötzlich weg ist. Das könnte ich mir schon vorstellen, dass das gibt, aber
ja, bestimmt.
Aber eine eine normale, relativ gesunde Beziehung, es gibt ja auch kranke Beziehungen, die möglichst beendet werden sollten, aber eine normale Beziehung ist normalerweise nicht von einem auf den anderen Moment vorbei. Außer damals, die Frau da aus Hamburg, verdammt.
Außer das eine Mal, ja.
Und das davor auch.
Und danach war auch noch eine.
Und aber immer eigentlich. Ich glaube, das ist das, was mein Psychologe mir vermitteln möchte.
Er möchte dir sagen, dass das nicht wirklich so ist, oder?
Ich weiß nicht, was er mir vermitteln möchte.
Sicher?
Nein, das sind Selbstschemata. Es geht um Selbstschemata, dass die alle so nicht
Du musst ein Muster durchbrechen.
Genau.
Um glücklich zu werden.
Ja, das sagst du mir jetzt kostenlos. Und er nimmt
da irgendwie... Und er nimmt viel Geld.
Ja.
Ja.
Hm.
Tja.
Ja, woher weißt du das?
Ich würde jetzt gerne sagen, von meiner Therapeutin, aber ich habe leider keine. Aber ich besuche mir jetzt demnächst mal einen. Ich finde das nämlich, glaube ich, gern. Ich glaube, das ist gut für die Persönlichkeit, mal eine Therapie gemacht zu haben. Ich glaube, das ist super.
Das klingt so ein bisschen, also wenn man das so hört, als halt wirklich Betroffener, klingt das ein bisschen so, jetzt will die Musical-Darstellerin auch noch einfach eine Therapie machen, weil sie denkt, das sei doch ganz cool und sowas.
Nee, ich glaube,
wir machen keine Therapie, weil wir denken, es sei cool, sondern weil wir keinen anderen Ausweg mehr sehen.
Nee, das hat nichts mit cool zu tun, sondern mit, wenn man selber merkt, dass Dinge immer auf die gleiche Art und Weise enden oder anfangen oder dass man einfach, ich weiß, dass ich Muster ausführe und dass ich, dass man zu den gleichen Fehlern neigt. Und ich habe das alles, ich wollte eigentlich Psychologie studieren. Das war das Erste, wofür ich mich eingeschrieben hatte. Und ich lese halt einfach privat extrem viel darüber. Also die Bücher, die da auch im Studium verwendet werden, weil ich das einfach spannend finde.
Es sind ja keine Fehler. Also es sind Verhaltensmuster. Also kannst du
das nicht
sagen?
Ja, ich mache. Für mich sind das dann halt Fehler, weil ich denke, boah, irgendwie hätte man das vielleicht anders machen können. Ich kann es aber nicht anders machen, weil ich habe halt noch nicht die Schlüssel dafür. Und da habe ich das Gefühl, bin ich jetzt an einem Punkt, wo man dann sagen kann, da kann man sich helfen lassen.
Was sind das für Sachen, die du machst, die du gerne anders machen würdest?
Bei mir hat das viel mit Selbstkritik zu tun. Und ich habe irgendwann gemerkt, dass die einzige Person, die mir in meinem Leben richtig hart im Weg steht, ich selber bin.
Ah.
Also,
du hast aber relativ Glück dann noch gehabt.
Dass mir sonst keiner im Weg steht.
Ja, also ja, zum Beispiel Familie oder sowas zum Beispiel.
Also ich habe da, das ist krass, das stimmt, das ist gut, dass du sagst, weil das wirklich eigentlich auch das ist mit einer Dankbarkeit verbunden, weil wirklich ernsthaft reflektiert, ob einem in seinem Werdegang jemand mal gesagt hat, du lass es, du bist einfach scheiße. Dann kam ich zu dem Punkt, dass ich dachte, nee, eigentlich ist das nur die Stimme in mir, die das ab und zu sagt.
Das ist doch schon mal eine gute Erkenntnis.
Voll. Und ich wäre halt froh, wenn die einfach nicht so laut wäre wenigstens oder nur so ganz selten da wäre. Und ich glaube, dass
Kriegt man weg mit Alkohol und Drogen.
Du gibst auch tolle Tipps. Ich habe das mit dem Muster gemacht und bei dir kriege ich jetzt den Tipp einfach zu saufen.
Ja, wenn du dich so besäufst, dass dein innerer Kritiker nicht mehr da ist.
Der ist dann schon tot wahrscheinlich.
Ja, gut, aber irgendwo muss der ja herkommen, der innere Kritiker. Das hat natürlich hat man das sich ja auch antrainiert, angelernt irgendwie. Und gerade wenn du so von der Musicalschule und sowas berichtest, da ist das natürlich auch eine Methode, die zu viel Selbstzweifeln aufbaut bei allen.
Total.
Also weil als Musical-Schullehrer braucht man ja auch keinerlei pädagogische Fähigkeit.
Ja, genau.
Genau, ja.
Das halt, da wird dir dann auch gesagt, dass, also ich habe im dritten Jahr dann war es so, fürs Tanzen bist du eigentlich auch zu dick.
Ja, genau.
Und dann steht man da das so, das ist irgendwie irritierend jetzt, weil wir haben es ja jetzt die ganze Zeit so gemacht und was wollt ihr jetzt genau von mir? Und es wäre halt auch cool gewesen, hätten sie gefragt, bevor sowas gesagt wird, was ich denn machen will mit meinem Leben, weil ich hätte gesagt, ich hätte ja sagen können, ich möchte gerne in die Ballett-Company von keine Ahnung was, und dann hätte man mir sagen können, du Laura, das wird vielleicht ein bisschen schwer, weil du noch nicht lange genug tanzt und auch vielleicht, weil die Physiognomie da das hätte man alles schön sagen können.
Dass du das jetzt gerade sagst mit dem dritten Jahr, weil das habe ich irgendwie, das ist voll das Déjà-vu gerade bei mir, dass ich das schon mal irgendwie gehört habe, dass irgendwie, dass man da 2 Jahre, also dass da irgendjemand 2 Jahre halt gelernt hat und zum dritten Jahr kriegt man dann irgendeinen Klopper präsentiert.
Ja, genau.
Vor dem man verzweifelt.
Voll.
Ja.
Bist du das?
Wer? Der Klopper, der vor
die
dem
Person,
man verzweifelt?
Die Person, der das erlebt hat?
Ich? Nein, ich habe keine 3-jährige Musical-Ausbildung
gemacht. Du bist gar kein Musical-Darsteller?
Nein.
Ach so.
Ich habe.
Aber du hast doch auch was gelernt.
Ja, aber an der Uni war das total easy, weil ich habe Kulturwissenschaften gemacht, also Geisteswissenschaften, also Musikwissenschaften und halt nebendran noch so Amerikanistik und sowas. Und das war ja im Endeffekt da am Musikwissenschaftlichen Institut sowas von locker. Wir haben uns alle geil gefühlt, weil wir gedacht haben, dass wir zwar wissenschaftlich arbeiten, aber auf der Seite von den Guten wegen Musik und so irgendwie. Und es war überhaupt kein, es war im Nebenfach mit den Englischtests und sowas, war viel mehr Druck als im Hauptfach. Und aber da auch nur so ein bisschen. Und jeder hat halt so lange gemacht, bis er wollte oder bis er was Besseres gefunden hat. Und nach 16 Semestern habe ich da halt die Magisterarbeit geschrieben, die ich wollte, und gut ist.
Und dann war okay.
Ja. Also es war auch allen von Anfang an eigentlich klar, dass egal wie lange man studiert, mit Musikwissenschaften hat man danach eh keinen Job.
Aber in der Zwischenzeit sind deine Eltern stolz auf dich, weil du studierst.
Das habe ich noch nie so in Frage gestellt, aber es war tatsächlich so, dass, also alle in meiner Familie sind Lehrer, weil die waren Lehrer. Und da hat man eigentlich, war prädestiniert, dass man dann Lehramt studiert und sowas. Und ich habe mich tatsächlich so ein bisschen dagegen gewandt. Und im Endeffekt habe ich wahrscheinlich auch Musikwissenschaften zu einem gewissen Punkt nur studiert, weil es halt nicht Lehramt war. Ne?
Kleine Rebellion.
Ja, und es war tatsächlich aber auch so, dass man Abitur macht, stand nie in Frage. Dass man auf die Schule geht, um Abitur zu machen, stand nie in Frage. Obwohl man natürlich nach der mittleren Reife auch eine Ausbildung oder sowas machen könnte, wenn man das sein Weg ist, was auch völlig okay ist, aber das kam in dem Weltbild gar nicht vor, dass das eine Option für jemand aus der Familie Wolf ist oder so etwas. Und dass man nach dem Abitur studiert, ist eigentlich halt auch so gewesen. Ne? Die Frage von der Familie war nicht, na, was machst du denn nach dem Abitur, sondern die Frage war, na, was studierst du denn nach dem Abitur? Ne? Und von daher, also das, was ich mittlerweile mache, dafür hätte ich nicht studieren müssen, aber
ich auch nicht.
Ist halt so.
Ja, wie ja. Steht man da, ne?
Ja, aber also ich habe schon viel gelernt während meines Studiums, aber das meiste davon war nicht im Seminar. Ne?
Das stimmt.
Ja, das meiste war davon, dass ich halt mal weit weg vom Elternhaus irgendwo auf mich alleine gestellt war. Ja.
Ja, das ist das, was das Leben einen lehrt.
Ja, genau. Nicht für die Bühne lernen wir, sondern für das Leben.
Für das Leben. Und das Leben ist ja auch eine Bühne.
Eine Bühne, genau. Okay, das ist ein gutes Schlusswort. Da hören wir jetzt auf und ich schmeiß dich raus und esse zum Mittag.
Und ich nehme meinen kleinen Haufen wieder mit.
Okay, danke, dass du da warst.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? Stylische Pieces für dein Zuhause? Designer-Handtasche? Check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Markendeals. Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmex.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TKMAX, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.